Ja, wir wollen ja miteinander weiter Nachfolge entdecken. Wir haben schon gehört, Philipperbrief, und tauchen wieder ein in diesen Bericht, der nicht ganz 2000 Jahre alt ist. Damals im fernen Griechenland gab es eben einen Ort, der wurde, das war vorher ein Dorf, und so im 4. Jahrhundert vor Christus hat der Vater von Alexander dem Großen, hat ihm dieser Ort gefallen oder hat was Besonderes dort erlebt und hat ihn dann in Philippi, er hieß nämlich Philipp, nach seinem eigenen Namen umbenannt. Das war nicht ganz üblich, aber nachdem er sehr mächtig war, konnte ihm das keiner verbieten. Später wurde das dann, gab es dort ganz in der Nähe eine große Schlacht von einem römischen Kaiser, dem Cäsar, und anschließend noch von Augustus. Und zu der Zeit, wo wir uns befinden, so ungefähr 61, 62 nach Christus, da hieß diese Stadt mit vollem Namen Colonia Augusta Julia Victrix Philippensium. Also ich bin manchmal schon es leid, St. Lorenzen im Mürztal auszuschreiben, aber wenn ich das hier ausschreiben müsste als Ortsname, ja, da war der Augustus, der hat die eben nochmal geehrt und hat seinen Namen auch noch da hineingegeben. Und es hatte besondere Rechte, diese Stadt, und das hat etwas mit unserem Predigttext heute zu tun. Wir werden das nachher noch sehen. Es war nämlich zwar auf griechischem Boden, aber von den Rechten her hatten eben der Kaiser das erlassen, dass Philippi die gleiche Rechte hatte, als wenn sie auf italienischem Boden wäre. Das konnten die. Das geht ja eigentlich nicht, aber sie blieb ja dort, wo sie immer war. Aber die Rechte waren gleichgestellt. Aber mit Rechten sind immer auch irgendwie gewisse Pflichten verbunden. Und jetzt lese ich uns erstmal den ganzen Bibeltext und dann schauen wir das nochmal miteinander an. Philipper 1. Und beim Vorlesen werdet ihr schon merken, der Text ist eigentlich recht lang für eine Predigt. Philipper 1, Abvers 27. Auf jeden Fall lebt als verantwortungsvolle Bürger, so wie es der Botschaft von Christus entspricht, ob ich nun komme und euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre. Steht in einem Geist fest zusammen und kämpft im Glauben an das Evangelium. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ihr habt ja denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt, und jetzt wieder, na, das noch nicht, erstmal nur zuhören, versuchen, wie ihr es damals an mir gesehen habt und jetzt wieder von mir hört. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, jetzt sind wir in Kapitel 2, Vers 2 angelangt, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid demütig und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So, auf diese Weise wird Gott, der Vater, geehrt. Ja, wir merken, es ist ein gewaltiger Bogen, den Paulus da beschreibt. Und er fordert uns auf, zu einigen, was wir tun sollen, und er malt uns Jesus Christus vor Augen. Und genau das wollen wir miteinander versuchen, heute in uns aufzunehmen. Das Erste, was wir lesen, Paulus fordert sie auf. Ja, lebt als verantwortungsvolle Bürger. Und deswegen habe ich auch noch mal vorher die Geschichte so ein bisschen von Philippi. Sie hatten Bürgerrechte, die bei weitem nicht jeder im Römischen Reich hatte. Aber Paulus spielt hier nicht auf ihr römisches Bürgerrecht an, sondern auf das Bürgerrecht, was sie durch die Botschaft, durch den Glauben an Jesus Christus haben. Und er sagt, es wird Kampf kommen. Und wenn wir uns in die Zeit hineindenken, ja, das hier war so 60, 61, 62 vor, nach Christus. Wer war da Kaiser zu dieser Zeit? Ein sehr bekannter Kaiser Nero. Nero ist 54 nach Christus Kaiser geworden und die ersten 5 Jahre waren es die guten Jahre seines Kaiserreichs. Da hatte er 2 großartige Berater, die er auch gerne gehört hat. Das war aber eben 59, also ungefähr 2 Jahre vorher vorbei. Und jetzt hatte sich die Zeiten geändert und er wurde immer mehr eingenommen von sich selbst und hat begonnen, göttliche Verehrung für sich einzufordern. Und in diesem Spannungsfeld, ja, und wo wurde natürlich die göttliche Verehrung zuerst eingefordert? In den römischen Gebieten. Ja, je mehr Rechte jemand hat, desto mehr Ehre soll er natürlich auch dem Kaiser machen. Und in diesem Spannungsgebiet, diesem Spannungsfeld, da leben die Philipper und da hinein schreibt uns auch der Paulus. Und er schreibt, kämpft gemeinschaftlich wie eine Sportmannschaft. Das habe ich dazugefügt, weil das Wort kämpfen, was er hier gebraucht, hängt mit Athletik, einem Athletenkampf zusammen. Es ist nicht das Wort, was er sonst manchmal gebraucht, kämpfen mit dem Schwert, sondern wie eine Sportmannschaft sollen sie kämpfen. Und ich habe uns jetzt mal eine Ansicht von einer Sportmannschaft mitgebracht. Ja, eine durchaus beeindruckende Mannschaft. Ja. Wenn man gegen die Freunde hier gewinnen will, muss man schon was aufbieten. 112 Personen groß ist diese Mannschaft. Wer kennt die? Die haben dieses Jahr im Februar den Super Bowl gewonnen, genau. Die Kansas City Chiefs, ganz genau. Ja. Die können so als Mannschaft schon ein beeindruckendes Bild darstellen. Und wenn man sie dann so direkt in der Aktion gegen sich hat oder Teil dessen ist, dann sieht man, das ist eine Sportmannschaft, die bereit ist zu kämpfen. Ja? Das Ei vorne, also der Ball, der liegt noch auf der Erde. Aber alle, sieht man hier, ja, sind durchaus schon angespannt, das freigegeben wird, loszurennen. Und das ist das, was Paulus von den Philippern erwartet, wozu er sie auffordert, wozu er uns auffordert. Ich denke, das Bild ist ganz, ganz passend. Es ist eine große Mannschaft. Ja, die sind nicht alle auf dem Feld, die Freunde hier, sondern ein ganzer Teil davon ist Trainer, Beraterstab, Masseure und persönlicher Coach, aber die sind alle mit dabei, natürlich. Die alle werden gebraucht, damit die letztes Jahr überraschend oder dieses Jahr im Februar überraschend gewonnen haben. Paulus, und das sind so unten in der grünen Leiste hier, tauchen die Merkworte auf. Ja, da kann man sich nachher, ergibt das einen Satz, und die kann man sich versuchen zu merken. Auf jeden Fall lebt als verantwortungsvolle Bürger. So, nicht wie es eurem Wesen als Bürger von Bruck, von Kapfenberg oder als Söhne von irgendwem entspricht, sondern wie es der Botschaft von Christus entspricht. Und bei aller guter Erziehung, die wir genossen haben, unser Maßstab für unser Leben ist dieses Wort Gottes. Und das ist manchmal herausfordernd in unserer Zeit. Sicher nicht so herausfordernd wie damals bei den Philippern. Aber es ist auch bei uns je länger, je mehr herausfordernd. Es gibt schon Dinge, die hier in diesem Wort stehen, im Wort Gottes, die nicht mehr allgemein anerkannt sind und wo man zumindest Spott für erntet und je nachdem auch Schwierigkeiten. Je nachdem, wo man steht. Es gibt jetzt gerade wieder Verhandlungen, Gespräche für christliche Privatschulen. Und wie ist das, wenn jetzt in der christlichen Privatschule natürlich gelehrt wird, Gott hat die Welt geschaffen? Das ist ein Spannungsfeld, weil in der Schule, wo ich war, und das ist schon ein paar Tage her, da war die Maßgabe war, alles ist durch Evolution entstanden. Wir haben uns damals schon dagegen gewehrt. Das war dann auch ein gewisser Kampf. Ja. Lebt und kämpft. Und kämpft gemeinschaftlich, sagt Paulus hier uns. Steht in einem Geist fest zusammen für den Glauben an das Evangelium. Und in unserer Zeit, wer glaubt noch in unserer Gesellschaft, ich hoffe von uns alle, aber wer ist fest davon überzeugt in unserer Gesellschaft, dass es nur einen Gott gibt und in Jesus nur einen Weg zu diesem Gott, zur Rettung? Das Übliche ist, ja, irgendwo ist alles das Gleiche und jeder hat halt seinen Weg und jeder denkt, sein Weg ist der einzig richtige. Und das ist ein Irrtum, das ist nicht das Evangelium. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand, und das ist ein absoluter Satz, da gibt es keine Ausnahme, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das glauben wir. Und dafür, danach leben wir, und dafür gilt es auch immer wieder zu kämpfen. Jetzt ist Kämpfen auch nicht das, was wir am liebsten tun. Wir haben es lieber gemütlich und schön. Aber wir werden aufgefordert, als Jesus-Mannschaft, so habe ich uns da mal betitelt hier oben, ja, wir sind die Jesus-Mannschaft oder ein Teil davon, vielleicht ein Teil der Jesus-Mannschaft Kapfenberg-Bruck, wenn man den ganzen Titel geben wollte, ja, da sind wir dabei und wir werden aufgefordert zu kämpfen. Und Paulus wusste, dass das herausfordernd ist für die Philipper und für uns. Lasst euch keinesfalls von den Widersachern, also es gab natürlich Gegner, es gab dort damals Menschen, die haben dem Kaiser gehuldigt und die waren überzeugt, die ganze Stadt muss dem Kaiser huldigen, dann ist es gut. Ja. Lasst euch nicht einschüchtern. Auch wir haben Widersacher. Manche in der Ferne durch irgendwelche Einfluss über die Medien und vielleicht auch der ein oder andere in seiner Schulklasse, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch gerade keinen Widersacher, der jetzt da wirklich dem Evangelium und dann letztlich deinem Standpunkt entgegensteht. Aber die damals hatten das und Paulus sagt, lasst euch von denen nicht einschüchtern, sondern bleibt dran am Evangelium, bleibt dran am Glauben und bleibt im Kampf. Denn dieser Kampf, der zeigt ihnen, dass sie verloren sind. Für euch aber ist das eine Bestätigung Gottes, dass ihr gerettet seid. Und das hat Paulus ihnen damals schon, als er in Philippi war, ungefähr 12 Jahre vorher, schon beigebracht. Und das haben sie damals angenommen, aufgenommen, und das glauben sie noch. Und er versucht sie hier jetzt zu festigen in diesem Glauben und dass sie dranbleiben und den Kampf nicht aufgeben, der ja schwieriger wurde. Und Paulus war in Rom, und Rom war immer, wie das auch heute ist. Ja, es gibt da, wo der Takt für die Gesellschaft gegeben wird, da ist man immer früher dran, wie da, wo es dann seine Auswirkungen hat. Ganz, ja, und je größer ein Land und ein Reich ist, desto länger dauert das. Ja. Wenn man Berichte hört von Ostsibirien, dann ist ein Satz, den die Leute dort sagen, Moskau ist weit weg. 8000 Kilometer ist weit weg. Ja. Und Paulus wusste, war in Rom, und er bekam mit, wie der Takt von der Regierung, vom Kaiser her, wie der Takt angeschlagen wird und wie sich Zeiten sich ändern. Und er wusste, das wird auch Philippi erreichen. Vielleicht ein bisschen später, aber es wird sie erreichen. Und er hatte wahrscheinlich auch schon gehört, dass einige Schwierigkeiten sie schon erreicht haben. Und wir hören auch manches von anderen Ländern, wo wir dankbar sind, dass wir das noch nicht haben. Und wir wissen nicht, wann es zu uns kommt, aber wir merken vielleicht, alle, die schon 30, 40 Jahre oder länger selber denken, merken, Zeiten ändern sich. Wir haben es sehr, sehr gut. Aber ich nehme wahr, die Gesellschaft ist nicht mehr so, hat weniger Gottesfurcht als noch vor 30 Jahren. Und das wird seine Auswirkungen haben, wann auch immer, wie auch immer die kommen. Das ist kein Grund, in Angst zu verfallen, sondern es ist eine Bestätigung, so schreibt Paulus hier, dafür, dass wir gerettet sind und dass das Wort Gottes wahr ist und wahr bleibt. Und jetzt schreibt er etwas, was wir gar nicht mögen. Denn ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, dieses Vorrecht liebe ich. Ja, ich freue mich nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag darüber, dass er mir Glauben schenkt, dass ich glauben darf, dass ich in einer Beziehung mit ihm sein darf. Und Paulus sagt hier, ihr habt das Vorrecht, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das empfinden wir nicht auf Anhieb als Vorrecht. Ihr vielleicht schon, weil ihr reifer seid, ich tue mich da immer wieder schwer mit. Aber ich habe es unten in die Liste geschrieben, lebt, kämpft, leidet. Wir haben, ja, wenn Leiden dran ist, dann ist Leiden auch mit Dankbarkeit oder mit einem inneren Stolz zu tragen. Christus hat für uns gelitten, wir dürfen für ihn leiden. Das ist der Gedanke dahinter. Und Paulus sagt, ihr habt denselben Kampf zu bestehen, wie ihr es damals an mir gesehen habt. Wer das nochmal nachlesen will, Paulus in Philippi, ja, der war noch gar nicht sehr lange da und schon war er im Gefängnis. Und jetzt ist er wieder im Gefängnis. Hier bei uns, Gott sei Dank, ist noch niemand im Gefängnis, um des Glaubens willen. Aber woanders erleben Geschwister das jetzt ganz aktuell. Lebt, kämpft und leidet als Jesus-Mannschaft, sage ich mal. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt, der aber dort anknüpft. Kapitel 2. Jetzt wird nochmal so, sage ich mal, das Innere der Mannschaft angeschaut. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, und ich hoffe, die gibt es bei uns, ich hoffe, wir nehmen einander wahr. Wir ermutigen uns, an Jesus festzuhalten. Wir ermutigen uns und sagen, wenn du eine Not hast, du kannst mich gerne anrufen. Ich bete mit dafür. Ich helfe auch, wenn ich helfen kann. Gibt es diese Ermutigung in Christus? Und Paulus war ja jetzt nicht so ganz nah dran und er formuliert das so im Konjunktiv. Wenn es die gibt, er geht davon aus, dass es sie gibt und er geht davon aus, es könnte noch mehr werden. Und so ähnlich denke ich auch über uns. Es gibt sie. Ja, wir nehmen einander wahr, wir leben als Gemeinschaft. Aber wir könnten auch noch an manchen Stellen könnten wir noch wachsen, als Gemeinschaft zu leben. Eine Tröstung, die aus der Liebe kommt. Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Gibt es das alles? Ich hoffe, es gibt es schon. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes jetzt in eure Herzen spricht und euch zeigt, wo ihr vielleicht jemand Trost zusprechen könnt oder Ermutigung, wo das dran ist, wo ihr das wahrnehmt, wo euch ein Bibelvers einfällt, den ihr heute Mittag jemand per WhatsApp schicken könnt. Das belebt Gemeinschaft, das verstärkt sie, man nimmt einander wahr, man hört. Ja? Und das ist nie nur eine Einbahnstraße, sondern Paulus hat hier immer das Wort einander, das Miteinander. Und ich habe das zusammengefasst, eigentlich hätten wir alle Worte unten in die Leiste schreiben können, aber dieses Wort ja, lebt, kämpft, leidet, liebt. Also bis jetzt, wenn man sich die Anfangsbuchstaben merken will, LKLL. Ja, so als Gedankenstütze, manchen hilft das vielleicht. Und Paulus sagt, wenn das schon alles da ist, und ich finde eigentlich, er hat schon einen sehr schönen Blumenstrauß hier aufgezählt, ja, viele Gemeinschaften wären von Herzen, würden die jubeln, wenn das alles, ja, wenn Ermutigung durch Christus, Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, da ist man doch schon so richtig schön beieinander. Und dann Paulus streckt sich immer weiter nach dem Vorbild von Jesus. Dann macht meine Freude vollkommen. Also es gibt doch noch mehr. Und manche erinnern sich vielleicht, letzten November haben wir diesen Text schon mal gehört. Oh, Trautext von Peter und Ingeborg. Und ich kann sagen, vor 27 Jahren und noch etwas mehr haben Damaris und ich diesen Text auch gehört. Auch unser Trautext, Philipper Kapitel 2, ja. Wir hatten Vers 2 bis 5. Macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Ja, Paulus malt das Bild, es geht noch mehr. Durch den Geist Gottes und in der von Gott geschenkten Liebe gibt es noch Wachstum. Es gibt noch Luft nach oben. Nicht um traurig zu sein, sondern einfach um weiter zu wachsen. Die gleiche Einstellung zu haben, jawohl, wir kämpfen, sind bereit für das Evangelium zu kämpfen. Und wenn es einer schwer vielleicht eingesperrt wird oder bestraft wird, dann stehen wir zusammen. Wenn einer Not hat, stehen wir zusammen in der gleichen Liebe von ganzem Herzen. Und jetzt kommt ein zweiter Gedanke, jetzt haben wir zweimal die Liebe gehabt und jetzt tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid demütig. Ich habe diesen Vers dreimal unten mit und seid demütig zusammengefasst. Lebt, kämpft, leidet, liebt und seid demütig. Achtet an andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Die genaue Situation in Philippi damals wissen wir nicht. Aber wir kennen unsere Situation. Und immer wieder, natürlich, ich fühle meinen Schmerz mehr als Damaris Schmerz. Den spüre ich erstmal nicht. Den sehe ich vielleicht. Ja. Und je weiter jemand weg ist, desto weniger merke ich davon. Aber Paulus und letztlich unser Gott und Vater fordert uns auf, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Und das beginnt im Denken, so wie es hier steht. Man denkt an die Summe der Geschwister und man fragt sich, wem könnte ich etwas Gutes tun? Das ist der Gedanke dahinter. Das ist Ausdruck von Liebe und von Demut. Ich denke nicht heute Mittag, schade, dass der mich nicht beschenkt hat, sondern ich denke heute Mittag, wem könnte ich etwas Gutes tun? Und das zu lernen, das steht unserem Ego entgegen. Gott sei Dank ist sein Geist schon länger an uns dran, so dass wir auch da nicht völlig ahnungslos sind, sondern wir sind da schon ein Stück gewachsen. Nachfolge entdecken als Jesus-Mannschaft heißt natürlich immer auch der zentrale Blick auf Jesus. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Jetzt kommt das Bild. Jetzt zeigt er, Jesus war so. Jesus hat nicht an sich selbst gedacht. Und jetzt kommt dieser berühmte sogenannte Christus-Hymnus. Ja, wenn jemand das Wort sagt, Christus-Hymnus, meint er jetzt diese folgenden Verse, wo beschrieben wird in einer Art Reim oder Poesie oder einem Lied, wie Jesus war. Und so soll unsere Einstellung sein. Das ist die Vorgabe. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er war bereit, das aufzugeben. Wie genial Jesus es vorher im Himmel hatte, bevor er als Baby an Weihnachten, gab es ja damals noch nicht so, in diese Welt geboren wurde, wissen wir gar nicht. Aber wir wissen, er war Gott gleich. Das heißt, er war allmächtig. Wie viel seiner Allmacht hat er aufgegeben, um Mensch zu werden? Alles. Als er als Baby in der Krippe lag, hat er alles aufgegeben. Er konnte nicht mal mehr laufen, auch nicht sprechen, weder schreiben noch rechnen. Und das war vorher kein Problem für ihn. Lesen, schreiben, rechnen war für Jesus vorher sicher kein Problem. Und noch ein paar andere Dinge mehr, denn er hatte die Welt gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass Maria da ist. Und Nazareth und Bethlehem und David und Israel hat er alles aufgegeben. Er war Gott gleich, steht hier. Und wir stehen da und haben gar keine Ahnung, wie herrlich er wirklich war, weil wir Allmacht nicht denken können. Er war allwissend, auch das können wir nicht denken. Er war ewig, auch das können wir nicht denken. Und er hat sich da hineinbegeben, so demütig war er, einen Anfang als Baby zu haben und am Kreuz zu sterben. Aber weil er gerecht und vollkommen war und uns retten wollte, war er doch eben auch ewig und ist auferstanden. Er legte alles ab, er wurde einem Sklaven gleich, er wurde Mensch und alle sahen sie ihn auch so. Und das sieht man vor allem, wenn man das Johannesevangelium durchliest, ja, dass die nicht, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Komm und sieh es. Und was sieht er? Ein Wanderprediger. Das sahen die Menschen, ein Sohn Josefs. Der ist doch da aus Nazareth. Der erzählt doch irgendwelche, ja, und dann wieder mächtige Taten, Wunder, die keiner erklären konnte. Und in dieser Spannung haben die Leute Jesus wahrgenommen. Paulus beschreibt das, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Gott kann nicht sterben, aber Jesus ist so existenziell Mensch geworden für dich und für mich, dass er gestorben ist. Dass er sich selber dem Tod ausgeliefert hat. Nicht der Tod hat ihn ergriffen, das ging nicht, weil er hat gesagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Und das hat er gesagt, bevor er es dann getan hat. Und genau das hat er getan. Und jetzt wendet sich diese Beschreibung, ja, drei Verse hier vom Abstieg Es liebt und demütigt, habe ich unten fett gedruckt, so wie Jesus Christus, er als Vorbild. Und das, weil er Gottes Sohn war und weil er uns retten wollte und weil sein Rettungswerk wirklich stattgefunden hat und wahrhaftig und ewig ist, darum, weil das so war, hat Gott ihn über alles erhöht. Wie hoch ist über alles? Wir kennen weder alles noch über alles, aber über alles. Und, ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Ob das Knie sich beugen wird oder es wird gebeugt. Ja? An anderer Stelle sagt Gottes Wort, Gott widersteht den Hochmütigen. Die bringt er dazu, sich vor Jesus Christus zu beugen. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. Nero, damals der Weltherrscher, der gerade dabei war, göttliche Anbetung für sich zu fordern, wird oder hat schon seine Knie vor Jesus Christus beugen. Das ist das, was Paulus den Philippern deutlich macht. Kniet nicht vor Nero, er ist der Falsche. Kniet vor Jesus Christus, er ist der Richtige. Und alle, auch die heute denken, sie sind die Mächtigsten, sei es der Xi Jinping in China, sei es der Kim Jong-un in Nordkorea, sei es Putin oder Trump, die beiden denken das, glaube ich, eh noch, dass sie keine Götter sind. Bei den anderen weiß ich nicht, in welcher Sphäre sie sich bewegen, wie auch immer. Alle, die hier auf der Erde rumlaufen, werden sich, das steht hier, vor Jesus Christus niederknien. Und nicht nur die hier auf der Erde sind, sondern auch alle im Himmel. Gabriel, der Engel, der zu Maria kam und zum Zacharias und der sagte, ich bin der vor Gott steht, selbstverständlich kniet er vor Jesus. Was auch immer irgendwo ist, kniet vor Jesus. Weil er den Namen hat, der über alle Namen steht. Das sagt uns hier sein Wort. Das sagt Gott, weil er im Auftrag Gottes ans Kreuz gegangen ist, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Das ist, wenn ich mich da reindenke, wirklich verrückt. Diese kleine Erde, auf der wir alle leben, aber vom Universum aus gesehen ist sie wirklich klein. Wenn man ein bisschen weiter wegfliegt, sieht man sie schon nicht mehr. Und Jesus kommt auf diese kleine Erde als Herr des Universums und stirbt hier für uns Menschen. Danke, Herr, dass ich das glauben darf. Alle werden sich vor ihm niederknien. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Viele denken das jetzt noch nicht, aber alle werden das einmal anerkennen und werden dabei mindestens auf die Knie fallen oder auch aufs Angesicht. Jeder Mund wird das anerkennen, er wird das bekennen, er wird das aussprechen, jeder. Und in der Offenbarung steht, und Menschen haben ja schon einiges überlegt, um diesem Gott nicht begegnen zu müssen, manche haben sich verbrannt und dann mit einem Flugzeug ihre Asche über dem Meer verstreuen lassen, damit Gott da sicher keinen Zugriff mehr hat. Sie haben leider nicht alles gelesen, denn in der Offenbarung steht, auch das Meer gibt seine Toten wieder. Das hat Gott schon da reingeschrieben. Wenn er allmächtig ist, gibt es auch keine Chance, ihm zu entfliehen. Und er ist allmächtig. Und alle werden das bekennen. Und darin wird Gott, der Vater, geehrt. Und deshalb dieser Satz für uns, weil wir wollen das ja jetzt schon. Wir wollen das nicht irgendwann müssen, sondern wir wollen das jetzt von Herzen, weil wir ihn lieben. Weil wir zu ihm gehören, weil er uns erkauft hat. lebt, kämpft, leidet, liebt und seid demütig, so wie Jesus Christus. Dadurch wird der Herr Jesus und der Vater verehrt. Nochmal das Bild von der Mannschaft, das hinkt ein bisschen, aber wir haben ja keine Bilder von dem. Ja, da wird dann gefeiert, als die Chiefs gewonnen hatten, ja, da in der Mitte, der springt hoch, weil es war ein Überraschungssieg, aber es sah nicht, erst nicht danach aus. Und irgendwie passt das Bild. Das Kreuz damals auf Golgatha sah nicht nach einem Sieg aus. Da sind gerade drei Männer gestorben. Und der eine, der gesagt hat, er ist Gottes Sohn, ist auch gestorben. Aber drei Tage später, am Ostermorgen, sah die Sache schon anders aus. Ja? Und dann, wenn Jesus als der erhöhte Herr auf dieser Erde ist, wird die Sache nochmal anders aussehen. Und wenn Jesus alle Herrlichkeit, wenn alle vor ihm niederknien, ist das Fest noch größer als das hier, als die gewonnen haben. Dadurch wird der Herr Jesus verehrt, wenn wir als Gemeinschaft, wie eine Sportmannschaft, ja, wie eine Mannschaft, die zusammenkämpft, die zusammensteht, die zusammenliebt, zu seiner Ehre so leben. Und das, ja, wollen wir auch die Woche miteinander üben. Danke, dass ihr dabei seid. Amen.